Ich selbst habe mir 30 Minuten vorgenommen, ich werde jetzt auch hier die Zeit einstellen, dass ich vorbildlich nicht überziehe und möchte Ihnen ein paar ausgewählte Bereiche der HNO-Heilkunde, sogenannte Highlights, präsentieren. Ich gehe also kurz auf alle Bereiche unseres Faches ein, auf die Otologie, auf die Rhinologie und auf die Kopf- und Halschirurgie, auf die HNO-Onkologie. Ich starte mit der Otologie. Hörstörungen, wie Sie wissen, sind die häufigste sensorische Erkrankung. Eines von 1000 Kindern wird taub geboren, bis zu 3 von 1000 Kindern sind hörgeschädigt und wir haben gerade bei den älteren Patienten 25% insgesamt, die unter ihrer Qualität des Lebens sozusagen leiden, weil sie eine Hörstörung haben, und das wurde übrigens schon von Kant vortrefflich formuliert. Die Otologie hat sich entwickelt im vorigen Jahrhundert, zunächst als sanierende Ohrchirurgie, da wurde das Mastoid aufgemeißelt, um Eiter abzulassen, dann wurden Mitte des vorigen Jahrhunderts unter Mikroskop und Bohrern dann die Tympanoplastik entwickelt, da möchte ich dann kurz darauf eingehen, hat sich ausgeweitet zur Schädelbasischirurgie. Der Meilenstein in der HNO-Heilkunde, wie Sie alle wissen, war eigentlich das Cochlea-Implantat. Da konnten wir zum ersten Mal ein wirkliches Krankheitsbild komplett heilen. Die sogenannte, sagt man ja nicht mehr, Taubstummheit gibt es eigentlich praktisch nicht mehr durch die Implantate. Und ohne Cochlea-Implantate wäre die HNO sicher nicht dort, wo sie heute steht. Wir haben es weiterentwickelt zum Hirnstammimplantat, gehe ich auch dann kurz darauf ein. Dann gibt es implantierbare Hörgeräte, wenn man mit einem konventionellen Hörgerät nicht zurechtkommt. Wir haben eine Kombination von natürlichem Hören und Cochlea-Implantat. Und wir stehen vor einem nächsten ganz großen Durchbruch. Wir haben eigentlich mittlerweile eine schon an Patienten angewandte Gentherapie. Und erfreulicherweise ist da auch ein Wiener, ein Österreicher dabei. Und da werde ich dann auch ganz kurz drauf eingehen. Die Forschung basiert ja in den USA, wie Sie ja wissen. Wenn sie aufwendig ist, kann das meistens nur in den USA finanziell geleistet werden. Ich starte nun mit der Mittelohrchirurgie, mit der Tympanoplastik und gehe auf ein bekanntes Krankheitsbild ein, auf das Cholesteatom. Sie kennen das alle, auch die Allgemeinmediziner kommen mit so einem Cholesteatom in Berührung. Was ist das? Es ist eigentlich Plattenepithel an der falschen Stelle. Es verhält sich dann wie ein Tumor. Es produziert Keratin- und Plattenepithelzellen. Es ist kein Cholesterol dabei. Das heißt, der Name ist eigentlich falsch. Man hat in den ersten Untersuchungen vor einigen Jahrhunderten gedacht, das sieht aus wie Cholesterol, dieses Keratin. Das war einfach ein Fehlbefund. Der Name ist aber geblieben. Wir unterscheiden eine Hülle, wie Sie wissen, die Matrix und die entzündliche Umgebung, die den Knochen zerstört, die Perimatrix. Wir unterscheiden von primären und sekundären Cholesteatomen. Die primären entstehen durch eine epitympanale Retraktion, das sogenannte Attikcholesteatom, da ist meistens eine Tubenfunktionsstörung und der epitympanale Anteil des Trommelfells zieht sich ein und es beginnt dann eben dort dieses Plattenepithel zu wuchern. Und wir kennen sekundäre Cholesteatome nach Trauma, nach Operation oder nach lang bestehender Trommelfellperforation. Wir haben angeborene Cholesteatome, hier liegen embryonale, ektodermale Epithelreste im Felsenbein in der Umgebung des Mittelohres und bedingen so dieses Cholesteatom. In der Praxis sehen Sie Patienten, die das typische Symptom haben, natürlich die Hörstörung, wenn es schon länger besteht, und eine Fetide Otorrhoe. Diese beiden Dinge sollten Sie sich merken. Wenn immer Sie damit in Konfrontation kommen, sollten Sie differenzialdiagnostisch an ein Cholesteatom denken. So sieht es aus. Typischerweise, wie ich eben sagte, diese epitympanale Retraktion und die weiße Matrix, die entsprechende Hörstörung. Und das, wenn Sie sowas mal sehen, das ist ein genuines, ein angeborenes Cholesteatom. Hier ist eigentlich gar kein Defekt des Trommelfells, weil eben die Epithelreste quasi angeboren an falscher Stelle hier liegen. Wie ist nun die Therapie? Wie gehen wir an der HNO-Klinik vor? Wie gehen wir um mit solchen Cholesteatomen? Es gibt ja eine lange Diskussion, ob man das mit Erhalt der hinteren Gehörgangswand operiert oder kombiniert und so weiter. Wir haben bei allen größeren Cholesteatomen eigentlich den Entschluss gefasst, eine umfassende Radikalhülle herzustellen, obwohl das in meiner Ausbildungszeit eher noch obsolet war. Aber wir haben gelernt, mit natürlichen Materialien diese Hülle sofort wieder zu verkleinern und eigentlich wieder ein normales Ohr daraus zu machen. Und darum haben wir zwei Vorteile kombinieren können. Wir können sicher und radikal das Cholesteatom hier entfernen. Sie sehen, da sind alle Wände glatt, da sind keine Reste da und können ohne großen Aufwand das Ohr wieder rekonstruieren. Das geht dann im Einzelfall mit solchen Prothesen. Da ist die hintere Gehörgangswand wiederhergestellt mit Knochenmehl und Fibrinkleber wird das hier eingepasst und die Ossikelkette kann auch mit einer entsprechenden Titanprothese wieder rekonstruiert werden. Wenn möglich, wenn der Steigbügel noch da ist, verwenden wir den Amboss. Das ist hier in idealer Weise gelungen und führt zu einer entsprechenden Hörverbesserung. Aber was ich vermitteln möchte, wenn Sie an die HNO-Klinik sozusagen denken, wir haben uns entschieden, relativ radikal und sicher zu operieren und in derselben Sitzung das Ohr wieder zu rekonstruieren. Das ist weltweit nicht selbstverständlich, werde ich dann noch ganz kurz erklären. Warum muss man diese Cholesteatome operieren? Weil sowas passieren kann, das sind alles Cholesteatompatienten. Das war in den 90er Jahren mit den Neurochirurgen versorgt. Zwei Hirnabszesse, eine ältere Dame kollabiert bei uns an der Klinik, ein Temporallappenabszess und ein Kleinhirnabszess, das ist nach der Versorgung, da wird das Cholesteatom und gleichzeitig also extirpiert und gleichzeitig trainiert der Neurochirurg die Abszesse. Und das war nach meiner Rückkehr auch ein großer Temporallappenabszess. 2008, glaube ich, war das, nach der STC 2009, ein Jahr nach meiner Rückkehr, haben wir den interdisziplinär versorgt. Das heißt, es ist schon notwendig, dass Sie auch daran denken, in der Allgemeinpraxis, wenn ein Patient eine Fötüde Otorrhoe hat, wenn er längere Zeit schlechter hört, dass Sie ihm nahelegen, das muss man wohl ernst nehmen und das muss weiter abgeklärt werden. Das ist die Message an Sie alle. Und natürlich die HNO-Fachärzte können Sie weiter untersuchen mit Audiometrie, mit CT und so weiter. Selbstverständlich haben wir auch Tumore, gutartige hier im Mittelohr, die die Grenzen verlassen, die Paragangliome, die sind auch selbstverständlich dann in entsprechenden Operationen zu therapieren. Was möchte ich Ihnen mitgeben für die Praxis? Wie ich bereits sagte, die Fötüde Otorrhoe ist eine Differentialdiagnose. Natürlich gibt es auch mal eine Otitis externa, die Fötid sein kann. Natürlich kann eine chronische mesotympanale Otitis auch mal superinfiziert sein, aber grundsätzlich ist an das Cholesteatom zu denken, auch für Allgemeinmediziner entsprechend wichtig, die Patienten dann zu informieren und weiterzuschicken. Über die Dringlichkeit der Cholesteatomsanierung, denke ich, hat das Bild mit den Hirnabszessen ausreichend informiert. Unser Prinzip noch einmal ist die Radikalhöhle, das heißt radikale Entfernung und dann Wiederaufbau gleich im Rahmen der ersten Operation. Das ist wirklich im Gegensatz zu den USA, wo das nie gemacht wird. Da wird immer zunächst das Cholesteatom entfernt, dann wird grundsätzlich ein Second Look in 1 bis 2 Jahren gemacht. Das ist in den Schulen der USA so gewachsen und auch dort nicht mehr änderbar. Das heißt, der Patient hat doch 1 bis 2 Jahre, wo er schlecht hört. Er muss dann wiederkommen, kriegt dann erst seine Prothese. Da haben sich auch die Operationstechniken ein bisschen modifiziert und spezifiziert. Natürlich hat beides Vorteile, aber wir denken, dass wir doch auch in der Zeit sozusagen bis zum Second Look dem Patienten ein Hörvermögen geben wollen. Was ist der Second Look? Das werden Sie natürlich auch gefragt in der Praxis. Fragt der Patient, muss ich grundsätzlich eine zweite Operation haben, wenn ich so ein Cholesteatom habe. Dahinter steht ja die Idee, wenn es rezidiviert, dass man es rechtzeitig sehr klein im Rezidivfall wieder sieht und dann gegebenenfalls reoperieren kann und sicher sanieren kann. Wir haben heute Verbesserung der Bildgebung, natürlich die Computertomographie, die Sie kennen, und das MRT und vor allem das Diffusions-MRT hat eine hohe Signifikanz, um so ein Cholesteatom zu detektieren. Und natürlich ist dadurch die Indikation für den Second Look etwas relativiert, aber im Zweifelsfall sollte er durchgeführt werden. Ich komme nun zum nächsten häufigen Krankheitsbild, das Sie in der Praxis immer wieder sehen, zur Otosklerose. Sie wissen, das sind knöcherne Umbauvorgänge. Es kommt zur Stapesankylose durch Knochenneubildung. Wann sollten Sie an die Otosklerose denken? Wenn Sie ein völlig entzündungsfreies Mittelohr und einen entzündungsfreien Gehörgang haben, wenn die Patienten, häufig Frauen, eine langsame, progressive Schallleitungsschwerhörigkeit haben und für die Fachärzte natürlich, wenn sie den Stapedius-Reflex nicht mehr auslösen können und im Tonaudiogramm eine entsprechende Schallleitungsschwerhörigkeit haben. Üblicherweise ist das Mastoid gut pneumatisiert. Natürlich gibt es auch hier Differentialdiagnosen. Es kann eine Missbildung, es kann eine Hammerkopffixation vorliegen, Tympanosklerose und so weiter. Aber wenn Sie eine junge Frau sehen, die nach einer Schwangerschaft eine Schwerhörigkeit hat, die langsam zunimmt, mal unilateral beginnt, sollten Sie differentialdiagnostisch auch als Allgemeinmediziner an die Otosklerose denken und die Information weitergeben, dass das bei dem Problem, das schon besteht mit der Hörstörung, doch eine halbwegs gute Diagnose ist, weil wir operativ verbessern können. Epidemiologisch 0,3 bis 0,4%, Frauen doppelt so häufig wie Männer zwischen 20. und 50. Lebensjahr. Häufig natürlich auch nur histologisch gefunden, in der Autopsie und klinisch nicht relevant, wenn der Steigbügel nicht betroffen ist, wenn es nicht zur Steigbügelankylose kommt. Pathogenetisch wissen wir, dass es unterschiedliche Faktoren gibt, die eine Rolle spielen. Wir wissen aber letztendlich nicht genau, warum es beim einzelnen Patienten dazukommt. Und es sind einfach immunologische Vorgänge, Masernvirus spielen eine Rolle, hormonelle Vorgänge und auch Knochenstoffwechselerkrankungen spielen eine Rolle in der Äthiopathogenese der Otosklerose. Was machen wir? Das ist der typische Ausgangsbefund im Audiogramm. Das war meine erste Operation in Frankfurt, die habe ich noch gut in Erinnerung. Ausgeprägte Schallleitungsschwerhörigkeit, der Patient ist hochgradig schwerhörig, er versteht mit dem Ohr kaum noch was und wir ersetzen den Steigbügel durch so einen kleinen Piston, bevorzugt Platin-Teflon, 0,4 mm im Durchmesser, der wird hier zwischen Nervus facialis und Promontorium eingesetzt, wir können ihn im CD darstellen, der Steigbügeloberbau wird entfernt und üblicherweise hört der Patient wieder hervorragend, das ist, denke ich, eine der besten Operationen in der Medizin, weil ohne jegliche Elektronik und sonstige apparative Versorgung der Patient von hochgradiger Schwerhörigkeit wieder zu einem nahezu normalen Hörvermögen kommt. Was ist neu in der Stapelschirurgie? Was haben wir an Apparaten verbessern können? Wir verwenden ja fallweise schon den Laser dazu. Der Laser hat den Vorteil, dass wir quasi ohne echte Manipulation, also den Stapel sozusagen nicht mehr berütteln müssen und nicht mehr durchschneiden müssen mit so kleinen Zängelchen, sondern atraumatisch mit dem Laser durchtrennen können. Und da haben wir doch eine gute Weiterentwicklung. Es sind ja viele Laser, die in der HNO da versucht wurden. Zuletzt sind wir dann beim CO2-Laser geblieben. Aber was wir neu haben, ist eine Lasersonde. Was hat die Sonde für einen Vorteil? Üblicherweise wird dieser Laser ja an das Mikroskop mit dem Mikromanipulator fixiert. Das hat einen großen Nachteil, dass man das Gesichtsfeld ein bisschen eingeschränkt halten, dass es schwer im Handling ist. Und mit diesen Sonden ist das wesentlich einfacher geworden, weil wir jetzt erstens bei der Operation entscheiden können, ob wir den Laser dazu nehmen. Den Mikromanipulator muss man ja schon quasi vor der Operation montieren am Mikroskop und das ist oft mitunter ein bisschen störend. Und wir haben eigentlich sehr schöne Handstücke dazu, das heißt, wir führen die Lasersonde hier ein, die schaut hier einen Millimeter raus und wir können selektiv den Steigbügel durchtrennen und auch die Fußplatte teilweise damit perforieren und so diese Operation noch sicherer machen. Also wie erwähnt, kann bei der Operation der Umstieg gemacht werden, diese Lasersonden sind mehrfach verwendbar und wir haben präzise Winkel mit dem Handstück. Wir haben gelernt, dass es ein bisschen trocken wird durch die Kühlung an der Sonnenspitze, aber da kann man mit Flüssigkeit ein bisschen nachhelfen. Nun so ein kurzes Video, wie wir mit dieser Lasersonde hier arbeiten. Ich darf einmal starten und werde zunächst einmal gleich das Video ein bisschen vorspielen. Sie sehen einen Schnelldurchlauf, wie das Trommelfell hier vorgewölbt wird. Ich konzentriere mich auf das Wesentliche. Da wird zunächst einmal das Trommelfell vorverlagert. Das ist das Grundprinzip des Zuganges, des endoralen Zuganges in die Paukenhöhle. Und dann können wir auch ein bisschen schneller machen. Dann sieht man hier die Chorda tympani, noch einmal das vorverlagerte Trommelfell. Dann wird die laterale Attikwand mit der Hauskörette abgetragen. Und letztendlich können wir dann auf den Steigbügel sehen. Noch ein Stück Knochenarbeit notwendig. Und jetzt ist die Lasersonde. Das ist die Lasersonde. Und Sie sehen, das geht wirklich berührungslos. Die hält man hin und kann den Steigbügel durchtrennen. Und das ist schon für das Handling und für die Sicherheit der Operation ein großer Fortschritt. Und dann ist eben der Steigbügeloberbau entfernt. Dann wird die Fußplatte auch mit dem Laser angeschossen. Und die letzte Perforation macht man noch mit der Hand. Das ist der Schritt ins Innenohr. Das ist die heikelste Situation. Hier sollen keine Bakterien reinkommen. Hier soll auch keine Fusel. Wir verwenden nicht einmal Wattetupfer, da soll gar nichts in das heikle Innenohr reinkommen, eben außer diese Prothese, die hat 0,4 mm im Durchmesser, muss halt dann hier ein bisschen mühsam zunächst zurechtgelegt werden, ist natürlich sehr leicht und klebt an jedem Instrument und man braucht eine gewisse Zeit, bis man die dort hat, wo man es will, aber es gelingt immer und letztendlich ist dann eine weitere Schallübertragung möglich und die Patienten können dadurch wieder hören. Sie muss zunächst platziert werden, dann muss sie richtig gedreht werden und dann wird sie fixiert am langen Ambossschenkel. Sie sehen schon, dass das ein bisschen eine heikle Arbeit ist. Hier muss man gelegentlich den Atem anhalten. Dann sitzt die Prothese in situ, dann wird sie noch angeklemmt. Und im Prinzip ist das dann so erledigt. Jetzt wird sie definitiv dann noch in diese Perforation, die ist so einen halben Millimeter groß, eingeführt. Und dann kommt sie hier in ihre richtige Position und wird fixiert. So, aus Zeitgründen gehen wir weiter. Natürlich gibt es auch schwierige Fälle, nicht so, die dem Lehrbuch entsprechend sind. Das war eine Patientin, da hatten wir schon viermal eine Tympanoplastik. Wir hatten einen beweglichen Steigbügel gefunden. Wir wussten nicht, warum auch nach Ossikuloplastik das Hören so schlecht blieb. Wir haben uns dann zusammengesetzt und haben uns gedacht, es kann doch nicht sein, dass wir da optimal die Kette rekonstruieren und trotzdem hört die Patientin so schlecht. Wir haben von null nochmal angefangen, die Anamnese, haben dann gefunden, dass es auch eine Otosklerose in der Familie gibt, bei den Großeltern, und haben uns dann im Hinblick auf Otosklerose diese mehrfach voroperierte Patientin nochmal angeschaut und haben gesehen, dass es eine Pseudobeweglichkeit des Steigbügels ist, dass er eigentlich nicht mehr richtig bewegt, sondern dass die Fußplatte fixiert ist, dass die beiden Schenkel abgebrochen sind und eine Pseudobeweglichkeit da war. Das jetzt hatten wir den komplizierten Fall, dass durch die Voroperationen bei einem Krankheitsbild, das man so eigentlich nie sieht, weil Otosklerose, wie ich sagte, hat normal keine Entzündung, aber diese Patientin, es gibt immer Abweichungen von der Schulmedizin, die hatte tatsächlich schwere Entzündungen und mehrfach Operationen, die gesamten Knöchelchen eigentlich weg, bis auf den Steigbügel, nur mehr das Trommelfell da, und wir mussten ja unseren Stapespiston setzen, und da haben wir erfreulicherweise so eine ganz neue Prothese, ich glaube, wir waren die Ersten, die die verwendet haben mit diesem Stapes, gefunden, so eine Hammer-Ersatzprothese, die haben wir dann hier seitlich befestigt, und das kombiniert mit einer Steigbügelprothese, und es hat, das ist nur die Rekonstruktion des Trommelfells, und es hat sehr gut funktioniert. Das heißt, nach vier Anläufen haben wir nach Heilung der Entzündung, also die waren nicht ganz umsonst, die ersten vier Operationen, haben wir dann auch die Schallleitungsschwerhörigkeit also regeln können, und mittlerweile habe ich sie auch am zweiten Ohr operiert, da war eine klassische Otosklerose ohne Entzündung, und sie hört beidseits wieder sehr gut und ist zufrieden. Was können Sie in der Praxis tun? Selbstverständlich sollen Sie die Otosklerose erkennen, auch in der allgemeinen Praxis können Sie die Stimmgabelversuche machen, und wie ich eben sagte, wenn Sie junge Frauen haben, wo der Rinnen negativ ist und entsprechende Hörstörungen finden oder eben im Tonaudiogramm sehen, dann denken Sie an die Otosklerose. Die Frage ist, sollen Sie schon ein CT machen oder nicht? Natürlich differenzialdiagnostisch ist es gut, wenn Sie ein CT machen, um einfach, vor allem wenn eine Entzündung auch war, um einfach eine Kettenunterbrechung auszuschließen. Aber wenn es um die präfenestralen Plaques geht, das erfordert eine sehr hohe Auflösung in der Computertomographie. Die machen wir eigentlich lieber im AKH, weil wir viele Nachuntersuchungen brauchen. Also wenn es wirklich dann für die OP vorgesehen ist, ist es besser, Sie weisen zu und wir machen das CT. Wir sitzen jede Woche zusammen mit den Radiologen schon seit Jahren und haben gemeinsam gelernt, wie man das machen muss, dass man die präfenestralen Plaques sieht. Leider sind die in der Standarduntersuchung oft übersehen und wir kriegen Befunde, wo eben steht, nicht sichtbar, und es entspricht nicht den Tatsachen. Ich komme zum nächsten Bild, zu den Cochlea-Implantaten. Ich gebe eine kurze Übersicht über die Implantate insgesamt, da werden Sie heute noch viel hören drüber. Cochlea-Implantate werde ich jetzt gleich referieren. Es gibt auch aktive Mittelohrimplantate, dann immer, wenn man ein Hörgerät nicht tragen kann, dann kommen die zum Einsatz. Wir haben auch, wenn wir quasi direkt über den Knochen stimulieren wollen, wenn ebenso unsanierbare Radikalhöhlen da sind, da gibt es unterschiedliche Knochenleitungsimplantate, das hören Sie alles heute noch im Detail. Ich gehe vielleicht noch ganz kurz, möchte ich erwähnen, dass es etwas Neues gibt. Das ist für die Praxis sicher nicht uninteressant, das ist ein neues Knochenleitungshörgerät, das hier nicht angeschraubt wird, wie wir das ja gerne als Chirurgen machen, sondern das angeklebt wird. Ja, habe ich mir gedacht, was soll denn das, kann das halten, aber es gibt schon die ersten Untersuchungen, es ist noch nicht am Markt, es ist versprochen, dass es im Sommer kommt, und hier ist eben eine Klebefolie, die tatsächlich mehrere Tage hält, und dann wird das Gerät hier aufgesetzt und die ersten Untersuchungen sind, ja, sage ich einmal, erfolgversprechend. Das ist für Sie, für die Praxis sicher interessant, wenn Sie eine Radikalhöhle haben, wenn der Patient vorübergehend, bevor er quasi wirklich ein eingeschraubtes Gerät kriegt, versorgt werden will, kann man sowas andenken, das heißt, da werden Sie in diesem Jahr noch mehr hören darüber, und wir haben für die ganz schweren Fälle die Hirnstamm-Implantate, möchte ich auch noch kurz zeigen. Was ist das Cochlea-Implantat? Es ist ein Neurostimulator, wir stimulieren den Hörnerv, wenn das Ohr nicht mehr funktioniert. Was haben wir bisher erreicht? Eben die Neurostimulation des Hörnerven. Wir konnten erstmal durch ein Krankheitsbild heilen. Taubgeborene Kinder kriegen grundsätzlich Cochlea-Implantate beidseits im ersten Lebensjahr. Das heißt, sie sind auch mit angehalten, die Kinder und die Eltern vor allem darauf hinzuweisen, dass die Versorgung bei hochgradiger Schwerhörigkeit sehr früh versorgen soll, weil einfach die Sprachverständlichkeit, die Sprachentwicklung viel besser ist, als wenn das später passiert. Patienten, die schon sprechen konnten, können das jederzeit in ihrem Leben kriegen und der chirurgische Standard ist eben so eine Rundfenster-Cochleostomie-Eröffnung. Es gibt mittlerweile weltweit schon sehr viele Implantate, 500.000, und wir haben immer noch die Herausforderung, dass wir natürlich Star-Patienten haben, aber dass die Streubreite noch sehr hoch ist. Im Mittel kommen die Patienten in der Einsilberdiskrimination knapp an 60% Einsilber heran. Und Neuigkeiten in diesem Jahr in der Literatur, eigentlich Dinge, die wir schon gewusst haben, die werden halt in aufwendigen Studien noch einmal bestätigt. Bei beidseitigem Implantat hat man ein besseres Richtungshören, da gibt es eine randomisierte Studie, das heißt einen hohen Evidenzgrad. Kinder sollen nicht, wenn man es beidseits implantiert, soll das Intervall zwischen zwei Implantationen nicht mehr als 3 Jahre sein. Auch über 80-jährige Patienten wurden untersucht, profitieren sehr vom Cochlea-Implantat in ihrer Quality of Life. Und MR-Diagnostik müssen wir überdenken, da gibt es einige Neuigkeiten im Rahmen der Hörnervenaplasie und die neurokognitive Entwicklung, wie wir wissen, wird durch das Implantat sehr stark beeinflusst. Was gibt es für Weiterentwicklungen? Wir haben auch Patienten, die nur an bestimmten Frequenzen tief hören, das sind diese mit so einem Steilabfall, dafür haben wir die elektroakustische Stimulation entwickelt, das heißt eine Kombination zwischen Cochlea-Implantat und natürlichem Hören, das war mein Forschungsgebiet in Frankfurt, war eine große Herausforderung. Wir müssen ja eine Elektrode hier 20 mm einführen in das Innenohr. Wir können nicht so wie beim Standard hier aufmachen und die Flüssigkeit absaugen, sondern wir geben hier Cortison als Flüssigkeit drüber und unter Flüssigkeit führen wir quasi in die Schnecke ein, damit die Perilymphe nicht abfließt. Auch das konnte gut umgesetzt werden. Das sind die entsprechenden Forschungsarbeiten damals in den 90ern dazu. Das war eigentlich die Voraussetzung für meine Arbeit in Frankfurt. Und das sind die Ergebnisse. Das ist natürlich ein nicht aktiviertes Cochlea-Implantat. Die Kurve ist ja dann da oben. Da hat man quasi das gute Tonaudiogramm. Hier zeigen wir nur das prä- und postoperativ bei dieser elektroakustischen Stimulation. Einführung von der Elektrode auf 20 mm in das Innenohr, die Restfunktion sehr gut erhalten werden kann. Ja, das ist, wie erwähnt, der entsprechende Zugang dafür. Wir haben viele Studien gemacht, das ist alles publiziert, können Sie nachlesen, muss ich nicht im Detail darauf eingehen. Was ist wichtig für die Praxis? Wann denken Sie an das Cochlea-Implantat? Natürlich, wenn Sie Kinder sehen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass Sie darauf hinweisen, dass jedes Kind, das Sie in ersten Lebensjahren Kontrolle haben, auch wenn es jetzt keinen unmittelbaren Verdacht auf eine Hörstörung gibt, dass ein Neugeborenen-Screening durchgeführt wurde. Wir sind jetzt Gott sei Dank auch so weit, dass wir das im AKH flächendeckend haben und das ist verpflichtend und natürlich rutschen immer noch einzelne Patienten durch, das sind sie auch angehalten in der allgemeinen Medizin, dass sie die Eltern darauf hinweisen, Neugeborenen-Screening muss gemacht werden im ersten Lebensjahr. Dann entsprechende Abklärung, pädaudiologisch die frühzeitige Hörgerätversorgung und das Cochlea-Implantat im ersten Lebensjahr, das müssen Sie auch wissen, den Eltern vermitteln, das streben wir an, ist natürlich aufwendig in der Untersuchung, in der Höruntersuchung der kleinen Patienten. Es gibt ja auch Nachreifungen, man darf auch nicht zu früh zu aggressiv sein, aber man muss es im ersten Jahr feststellen und am Ende des ersten Lebensjahres implantieren. Bei Erwachsenen ist es einfach, wir haben mittlerweile auch das einseitige CI. Wenn Sie das gefragt werden, macht das einen Sinn, wenn ich nur auf einer Seite taub bin, ein CI. Wenn ein sehr starker Tinnitus ist, wir alle wissen, wie schlecht wir Tinnitus behandeln können, dann können Sie in Aussicht stellen mit dem Cochlea-Implantat, wenn der Patient wieder hört, wenn der Tinnitus durch die Hörstörung bedingt ist, und das ist oft der Fall, dann ist auch mit der einseitigen Implantation mit größter Wahrscheinlichkeit das Ohrgeräusch wieder weg. Das haben wir gelernt und das ist sehr, sehr erfreulich, dass wir da zumindest eine neue Möglichkeit haben. Auf das Hirnstammimplantat gehe ich nur ganz kurz ein. Wann kommt es zum Tragen, wenn das Cochlea-Implantat nicht mehr geht, wenn kein Hörnerv mehr da ist? Das heißt, bei Hörnervenaplasie oder bei Tumoren, das war unser erster Wiener Patient, der hatte bilateral so Akustikusneurinome, beidseits eben Tumore im Kleinhirnbrückenwinkel, da geht mit dem Cochlea-Implantat nichts mehr, da muss so ein Implantat oder kann so ein Implantat, muss man sagen, direkt an den Hirnstamm gelegt werden. Das wird vom Neurochirurgen gemacht, da wird zunächst einmal die entsprechende Oberfläche am Nucleus cochlearis abgesucht, eine Testelektrode aufgelegt, dann wird so eine Elektro Stimulation durchgeführt, es wird untersucht, welche Stelle, wo die besten Hörpotenziale ableitbar sind, und dann wird das echte Implantat am Hirnstamm fixiert, und das sieht dann so aus wie ein Cochlea-Implantat, wird im Knochen verankert. Grundsätzlich können wir es anbieten, wir haben auch jetzt wieder eines geplant, da sieht man dann die entsprechende Untersuchung, wo die Elektrode am Hirnstamm hier zu liegen kommt. Wie geht es in Zukunft weiter? Ich habe Ihnen gesagt, dass wir eigentlich vor einem ganz großen Durchbruch stehen. Und ich darf Sie jetzt schon bitten, sich diesen Namen hier zu merken, Kollege Landecker. Erfreulicherweise macht er von unserer Klinik aus sein PhD in den USA, in Massachusetts und in Boston, Harvard, und hat eine ganz bahnbrechende Arbeit in Nature Biotechnology, Impact Factor 44, knapp an 44 jetzt publiziert in den letzten Monaten. Und man ist tatsächlich in der Lage, das weiß man über adeno-assoziierte Virusvektoren, Gene in die Haarzellen, sowohl in die äußeren als auch in die inneren Haarzellen heranzubringen. Dieser Durchbruch ist, dass man zum ersten Mal einen synthetischen Vektor hat für diese transgenetische Therapie. Das heißt, es ist kein abgeschwächtes Virus, die Gefahr der Infektion ist dadurch vermindert. Und das ist tatsächlich zum ersten Mal gelungen, zunächst im Mausmodell, und wird dann weiter untersucht an Primaten, und zuletzt endlich dann sollte es in übersehbarer Zeit für die Menschen zugelassen werden. Es gibt ja in Kansas an einer zweiten Stelle in den USA, auch da haben wir einen Gastprofessor, der mit uns assoziiert ist, schon eine Anwendung an Patienten, die verwenden Adenoviren als Vektoren, und es gibt einzelne Patienten, die schon ihr Hörvermögen dadurch teilweise wieder erhalten haben. Also da tut sich einiges, und man kann im nächsten Jahrzehnt erwarten, dass sich die HNO da ein bisschen revolutioniert. Abschließend gehe ich ganz kurz noch auf weitere Teilbereiche ein, die Sie ja dann im Detail noch von meinen Mitarbeiterinnen sehen werden. Kurzer Ausblick in die Rhinologie. Sie kennen das alle, sind in der Praxis sehr eingebunden. Das sind die Mehrzahl unserer Patienten. Wir machen halt quasi eine endoskopische Sanierung hier in der osteometalen Einheit, wenn dahinter die Pathologie steht. Das ist eine Standardoperation, aber es ist eine wichtige Operation. Es gibt manchmal auch eine Erblindung, bedingt durch Entzündung in der Keilbeinhöhle. Da müssen wir sofort einschreiten. Es gibt Meningozellen, das ist mit Fluoreszin markiert. Hier eine ganz kleine Zelle, die wir endoskopisch reponieren können durch die natürlichen Nasenöffnungen. Es gibt Liquorfisteln, das war ein Bagatelltrauma. Da gibt es eine Fraktur an der hinteren Keilbeinhöhlenwand, auch das mit Fluoreszin. Auch das können wir endoskopisch decken und so weiter. Wir können die abführenden Tränenkanäle in die Nase mit den Augenärzten endoskopisch operieren. Also wir können so große Meningozellen, das war bei einem Kind, war zu einer Adenotomie vorgesehen, da hat man diesen Fremdkörper in der Nase gefunden. Im MR sieht man dann, dass da ein großer Teil des Gehirns, eine Enzephalozele, in die Nase hängt. Auch das kann man endoskopisch abtragen hier. Das Gehirn funktioniert ja hier nicht mehr mit dem Neurochirurgen, aber letztendlich an unserer Klinik operiert, reponieren und abdecken. All das geht endoskopisch heutzutage. Auch Angiofibrome, die wir früher durch Gesichtsspaltung operiert haben, können wir heutzutage mit dem Endoskop rausholen. Das ist halt dann nicht mehr als einzelner Block, sondern eine sogenannte Piecemeal Resection, aber die führt genauso zu einer Resektion in Sano. Fürs Video ist nicht mehr Zeit. Das ist das entsprechende MRT-Bild postoperativ, das die Tumorfreiheit dokumentiert. Das heißt, wir haben gemeinsam mit Ihnen, die Sie in der Praxis natürlich die Patienten voruntersuchen, vortherapieren und dann gegebenenfalls zu uns zuweisen, die Endoskopie sehr schön weiterentwickeln können und sind in der Lage, auch größere Tumore endoskopisch zu operieren. Und last but not least, einige Highlights aus der Kopf- und Halschirurgie, auch so große Parotis-Tumoren, das sind Adenome, die hier medial von der Mandibula liegen, können wir heutzutage ohne Mandibularspaltung unter Schonung des Nervus facialis operieren. Da macht man die Parotidektomie, die Nervenpräparation, geht dann kaudal ein, holt diesen Tumor raus, den kann man mit dem Finger mobilisieren, bis zu 8 cm im Durchmesser. Alles das geht ohne Facialis-Schaden. Und das ist der größte Tumor, den ich jemals bei einem Kind operiert habe. Das war ein Teratom. Das Kind wurde im AKH geboren. Sie können sich vorstellen, war nicht einfach. Eigentlich müsste man im Nachhinein, wo wir das Wissen haben, das Kind noch an der Plazenta tracheotomieren. Das wurde damals nicht gemacht. Es wurde ohnehin, war die Stimmung so ein bisschen negativ. Die meisten haben gemeint, das Kind wird das ohnehin nicht überleben, aber man kann sich erfreulicherweise oft täuschen. Es wurde dann doch von uns tracheotomiert, hat grundsätzlich einmal die Geburt überstanden mit etwas Aufwand. Dann ging es um die Entscheidung, soll man hier jetzt diese Operation wagen. Der Tumor ist doch so groß wie der Kopf. Im MR haben wir dann doch gesehen, ein Teratom mit unterschiedlichen Gewebsanteilen. Und wir haben uns dann entschieden zur Operation. Erfreulicherweise war das nicht einmal so schwer. Wir fanden einen gut abgekapselten Tumor. Die Herausforderung war eigentlich die Reduktion der Halshaut, die dann überschüssig war. Und letztendlich ist es sehr erfreulich, dass ich das Kind jetzt im 6. Lebensjahr dekannulieren konnte. Das war jetzt bei uns in der Klinik und deshalb habe ich es noch einmal hergezeigt. Sie ist ganz normal entwickelt, hat keine wie immer gearteten Behinderungen und hat eigentlich alles gut überstanden. Ein Wort noch zur Schilddrüsenchirurgie. Wir machen jetzt auch in der HNO-Klinik Schilddrüsenchirurgie. Wir folgen einem internationalen Trend. In vielen europäischen Ländern ist die Schilddrüsenchirurgie an die HNO sozusagen herübergewandert. Natürlich ist es eine Kompetenz der Allgemeinchirurgie hier in Wien und wir haben uns angeboten, sozusagen mitzuhelfen, haben ein sogenanntes Memorandum mit Professor Gnant gemacht und operieren jetzt auch an der HNO Schilddrüsen. Wir machen etwa 50 pro Jahr, es ist ein großer Bedarf hier in Wien und entsprechend unserer Expertise mit dem Nervus facialis in der Parotis sind wir, denke ich, schon prädestiniert in der Chirurgie für diese Art von Operation, wo es eigentlich um Schonung des Nervus recurrens und Erhalt der Nebenschilddrüsen geht. Dadurch sind natürlich auch die niedergelassenen HNO-Ärzte angehalten, sich ein bisschen mit der Schilddrüse zu beschäftigen. Natürlich werden wir jetzt nicht alle Endokrinologen, aber ich gebe nur so mal aus dem Buch von Herrn Zetinik den Regelkreis bekannt, den Sie ja alle kennen. Die Schilddrüse ist endokrinologisch vom Hypothalamus und von der Hypophyse gesteuert und das ist der entscheidende Marker, den Sie einfach immer in Ihrer Praxis bestimmen lassen können. Wenn das TSH normal ist, dann ist die Schilddrüsenfunktion immer normal. Wenn die Hormone erniedrigt sind, dann haben wir eine Hypothyreose natürlich und wenn TSH erniedrigt ist und die Hormone sind erhöht, haben wir eine Hyperthyreose. Also es ist das Einfachste, die einfachste Take-Home-Message, dass Sie quasi eine einfache Schilddrüsendiagnostik betreiben können. Natürlich können Sie zuweisen in die Endokrinologie und gegebenenfalls, vor allem bei Malignomen, stehen wir natürlich für die Operation zur Verfügung. Die Malignome sind ein eigenes Kapitel, da wird ein Kollege dann noch eingehen drauf. Ich zeige nur mit meinem letzten Bild die Bedeutung. 7% aller Malignome weltweit sind im Kopf- und Halsbereich. Das ist natürlich deutlich weniger als Dickdarm, Brust und Lunge, aber es ist eine große Herausforderung bei diesen Plattenepithelkarzinomen. Es ist nach wie vor die Überlebenszeit sehr schlecht, wenn die Tumore im fortgeschrittenen Stadium gefunden werden, obwohl wir intensiv im Tumorboard gemeinsam mit Onkologen und Strahlentherapeuten daran arbeiten. Ich denke, Sie haben jetzt von mir einen Überblick bekommen, was so alles möglich ist in der HNO. Die weiteren Details werden meine Oberärztinnen und meine Oberärzte an Sie transferieren. Vielen Dank.